Lasst uns stille werden und nochmal gemeinsam aus Gottes Wort lesen. Aus Lukas 24, die Verse 1 bis 9. Überschrieben ist das alles mit Jesu Auferstehung. Aber am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen sie zum Grab und brachten die wohlriechenden Öle, die sie zubereitet hatten. Sie fanden aber den Stein von dem Grab weggewälzt und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Als sie darüber bekümmert waren, siehe, da traten zwei Männer in strahlenden Kleidern zu ihnen. Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sagten die Männer zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Denkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände der Sünder ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und sie erinnerten sich an seine Worte. Und sie gingen wieder vom Grab weg und verkündigten das alles den 11 Jüngern und allen übrigen. Amen.
Da sitzen sie nun, niedergeschlagen, völlig fertig. Und noch dazu sind sie ziemlich verwirrt. Diese Frauen, denen kann man doch überhaupt nicht glauben, was die da für Geschichten erzählen. Und plötzlich steht der Auferstandene mitten unter ihnen. Da marschieren sie nun, ein paar Kilometer weg von Jerusalem. Sie sind einsam. Sie sind enttäuscht von all dem, was geschehen ist. Sie sind verwirrt in ihrem Denken. Und plötzlich kommt jemand und läuft zusammen mit ihnen die Strecke entlang. Und er bringt sie noch mehr durcheinander mit seinen Fragen. Muss das nicht alles so sein? Steht es nicht schon in der Schrift so geschrieben? Und dann erkennen sie den Auferstandenen am Brotbrechen. Da arbeiten sie nun. Irgendetwas muss man ja schließlich machen. Man kann nicht bloß rumsitzen. Stimmt's, Manfred? Ich gehe fischen, sagt der eine. Und die anderen sagen, okay, wir kommen mit. Wer weiß, vielleicht haben wir das ja alles bloß geträumt. Und plötzlich steht der Auferstandene am Ufer. Und plötzlich sitzen sie und sie gehen und sie arbeiten und nichts kann die gute Nachricht stoppen. Warum eigentlich? Warum geschieht das? Warum sind da Leute dabei wie der Theologieprofessor Paulus? Wieso sind da Tausende von anderen mit dabei? Warum lassen sie sich auspeitschen? Warum lassen sie sich ins Gefängnis werfen? Warum begehren sie nicht dagegen auf, starten einen Aufstand, wenn Einzelne gesteinigt werden oder wenn andere sogar umgebracht werden? Warum geben sie nicht lieber auf und hängen den christlichen Hut an einen Nagel? Angesichts all der Not in ihrem eigenen Leben, angesichts all der Schmerzen in dieser Welt, angesichts dem Hohn und dem Spott, der ihnen an allen Ecken und Enden begegnet. Warum eigentlich? Paulus hat das zusammengefasst. Am Ende seines Römerbriefes, die letzten Verse dieses Briefes, da schreibt er: Dem Gott, der die Macht hat, euch im Glauben zu festigen durch das Evangelium, Die Botschaft von Jesus Christus, die mir anvertraut ist, dem Gott, der uns in dieser Botschaft seinen Plan mitgeteilt hat. Ein seit undenklichen Zeiten verborgen gehaltenes Geheimnis. Dem ewigen Gott, der dieses Geheimnis jetzt enthüllt hat und in dessen Auftrag es anhand der prophetischen Worte der Schrift allen Völkern bekannt gemacht worden ist, damit sie das Evangelium annehmen und an Jesus glauben. Diesem Gott, der allein weise ist und den wir durch Jesus Christus preisen, gebührt die Ehre für immer und ewig. Für Vers 25 und bis 27 von Römerbrief, 16. Kapitel. Das hat Paulus geschrieben nach all den Jahren und Jahrzehnten des Dienstes. Er hat das zusammengefasst mit einem Wort, das ist in dieser Übersetzung nicht direkt deutlich geworden. Das fängt eigentlich an, Gott kann. Gott kann euch standhaft machen. So fangen diese Verse hier an. Wir haben ja in den letzten Monaten öfters mal nachgedacht über diese insgesamt 8 Stellen im Neuen Testament, wo es immer wieder heißt, Gott kann. Und heute wollen wir an diesem Ostersonntag diese 8. Stelle uns anschauen. Gott kann. Was heißt es denn, dass Gott kann? Das Erste, was Paulus hier sagt, Gott kann standhaft machen. Gott kann standhaft machen. Gott kann euch im Glauben festigen oder standhaft machen. Im Laufe der Jahrzehnte habe ich eine ganze Reihe von Beerdigungen gehalten, wie das Pastoren machen. Ich habe auch eigene Familienangehörige beerdigt. Und man denkt vielleicht, das ist wirklich schlimm. Aber das Schlimmste, was mir je begegnet ist, war eine relativ kleine Beerdigung vor einer ganzen Reihe von Jahren. Da stand ich mit einem relativ jungen Ehepaar am Grab. Und sie haben ihr kleines Baby beerdigt. Ich habe nie einen Beerdigungspredigt gehalten, die mir so schwer gefallen ist wie diese. Hart. Sehr hart. Am nächsten Sonntag haben wir Gottesdienst gefeiert. Das war übrigens Palmsonntag, also so um diese Zeit herum des Jahres. Warum haben die Eltern nicht einfach aufgegeben? Wieso sind sie an diesem Sonntagmorgen im Gottesdienst gewesen? Warum haben sie nicht gesagt, das alles macht doch keinen Sinn? Wir wussten, dass es Schwierigkeiten gibt mit diesem ungeborenen Baby. Monatelang haben sie gebetet. Warum sind sie trotzdem noch in den Gottesdienst gekommen? Sie sind gekommen, weil Ostern ist und weil wir wissen, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern das Leben. Das ist es, was Ostern bedeutet. Er ist auferstanden und wir werden mit ihm leben, in der Herrlichkeit bei ihm allein. Was kann es noch Schöneres geben, als Freunde des Herrn schon hier zu sein? Standhaft, meine Lieben, standhaft, das zeigt sich, wenn das Leben hart ist. Standhaft zeigt sich, wenn das Leben unfair ist. Paulus sagt, nein, du musst nicht standhaft sein. Er kann dich standhaft machen. Er kann dich standhaft machen. Ich denke da an einen unserer Mitarbeiter in Indien, Papa heißt er. Er hat eines unserer Jesus-Film-Teams geleitet, die durch das Land gezogen sind und dort von Jesus Christus gesprochen haben, den Jesusfilm gezeigt haben, Menschen auf Jesus hingewiesen haben. Wieso blieb Pava fest? Fest, obwohl er verprügelt worden ist von den Leuten. Standhaft vorangegangen, mitten durch die Menge durch, die sich zuraunte, hier kommt der Mann, der Menschen bekehrt. Pava ging nicht alleine diesen Morgen, sein Sohn war mit dabei gewesen, 17, 18 Jahre alt. Er hatte nicht lange vorher zu seinem Vater gesagt, Vater, ich möchte kein armer Pastor werden. Bei uns in Deutschland ist es nicht ganz so schlimm, aber es gibt viele Länder, wo Pastor sein bedeutet, du bist bettelarm. Nur für diejenigen, die rechnen können, unsere Pastoren in Indien, die bekommen im Monat so ungefähr 30 Euro oder so. Das ist das ganze Gehalt, mit dem müssen sie irgendwie zurückkommen. Und es ist verständlich, dass Pavas Sohn gesagt hat, so ein Leben möchte ich nicht führen. Gesagt, ich werde Wirtschaft studieren, damit ich ein bisschen Geld machen kann. Und dann lief der Pava und sein Sohn neben ihm. Und sie wurden beide verprügelt und halbtot geschlagen. Deswegen kamen sie auch nicht rechtzeitig zum Kirchentag damals. Wieso hat der Sohn nicht zu seinem Vater gesagt, Papa, ich habe dir es doch gleich gesagt. Das macht alles keinen Sinn. Nach diesem ganzen Erlebnis hat er gesagt, Papa, es lohnt sich. Ich möchte Pastor werden. Sind das irgendwelche Superstars? Oder sind es Masochisten, die gerne leiden? Nein, das sind einfache Leute. Aber sie sind von demselben Geist beseelt. Der Dr. Phineas Presee, den Gründer der Kirche des Nazareners, beeinflusst hat. Er hat gesagt, wir halten uns zu diesem verachteten Nazarener. Und deswegen hat er die Kirche Kirche des Nazareners genannt. Ja, es stimmt, Gott kann standhaft machen. Gott kann standhaft machen. Wir sind heute nicht nur hier zusammen, diesem Ostermorgen, weil da vor 2000 Jahren irgendetwas passiert ist, sondern wir sind hier zusammen, weil es heute gilt. Er kann, Gott kann, er kann auch dich standhaft machen. Egal was kommt, egal ob es weh tut. Aber Gott kann uns nicht nur standhaft machen, er kann noch sehr viel mehr. Das Zweite, worüber der Text hier spricht, ist, Gott kann allen die gute Nachricht bringen. Gott kann allen die gute Nachricht bringen. Allen Völkern ist es bekannt gemacht worden, dass sie das Evangelium annehmen und an Jesus glauben, heißt es hier im 26. Vers. Das ist doch richtig beruhigender Satz, oder nicht? Gott kann allen die gute Nachricht bringen, dann brauchen wir es ja nicht zu machen, wenn Gott das kann. Allen Völkern, sagt der Paulus noch dazu. Allen soll das gebracht werden. Aber der Punkt ist, Gott hat ein Werkzeug. Und das Werkzeug, um das zu tun, bist du und ich. Er macht es nicht allein. Er hat sich nicht entschieden, vom Himmel ein paar Engel runterzuschicken und da eine große Missions- oder Evangelisationskampagne anzufangen. Er möchte, dass wir das tun. Deswegen legen wir heute dieses Missionsopfer zusammen. Weil wir möchten, dass alle überall die gute Nachricht hören. Deswegen schicken wir die Paxan Jung Erwachsenen Teams raus in die verschiedenen Länder, unter anderem auch in Länder, wo jetzt gerade Krieg herrscht. Viele der Flüchtlinge, die von der Ukraine das Land verlassen haben, sind durch eines unserer Zentren gekommen. Zum Beispiel dem in Moldawien, wo unser Paxan-Team dort gewesen ist und am Anfang geholfen hat. Deswegen schicken wir Aufbauteams raus und eine Reihe von euch sind schon bei solchen Aufbauteams in verschiedenen Ländern dabei gewesen. Deswegen senden wir Missionare in die verschiedensten Länder. Ich kann mich erinnern, als ich noch studiert habe, was schon ein paar Jahre her ist, da hat ein Theologieprofessor geschrieben, Paulus zog wie ein rasender Reporter durch die Lande. Das war ehrlich gesagt ein kleines bisschen übertrieben. Ich habe den Paulus eigentlich nicht als besonders rasend empfunden. Aber es stimmt schon, Paulus hat hart gearbeitet. Ehrlich gesagt, er hat extrem hart gearbeitet. Er hat gesagt, eigentlich bin ich ja ein Verfolger der Christen gewesen. Ich habe sie geschnappt und ins Gefängnis gesperrt. Aber dann ist Christus mir begegnet auf dieser Straße nach Damaskus. Und er hat mein Leben verändert. Und dann sagt er im 1. Korintherbrief in diesem 15. Kapitel, dem Auferstehungskapitel, er sagt, und das hat mich so verändert, dass ich allen die gute Nachricht bringen wollte. Und dann fügt er etwas dazu, was mich immer ein bisschen verwundert hat, als er so geschrieben hat, gesagt, ich habe mehr gearbeitet als alle anderen. Ich habe mich wirklich hart eingesetzt. Paulus war davon überzeugt, wovon auch die Kirche des Nazareners überzeugt ist, der Auftrag muss ausgeführt werden. Darum sind wir in über 160 Ländern tätig. Eine verrückte Sache. Wir sind eine relativ kleine Kirche. Ich habe vor einiger Zeit mit einem Freund gesprochen, einer unserer Pastoren, und er hat sehr guten Kontakt mit der Methodistischen Kirche. Wir gehören zu der Methodistischen Weltallianz, das heißt also alle die verschiedenen Gruppierungen, die theologisch in einer etwas ähnlichen Richtung gehen. Und er hat gesagt, die sind ganz begeistert, dass wir uns der Weltallianz angeschlossen haben von den methodistisch-wesleyanischen Kirchen. Denn wir arbeiten in mehr Ländern missionarisch als die Methodistenkirche. Eine riesige Kirche. Warum machen wir das? Weil wir davon überzeugt sind, dass es nichts Wichtigeres gibt, als dass die gute Nachricht allen gebracht wird. Mancher mag vielleicht sagen, ist das denn wirklich sinnvoll? Als ich vor 28 Jahren nach Bangladesch gegangen bin und dort mit der Arbeit angefangen habe oder mit den Mitarbeitern dort zusammengearbeitet habe, da hätte man natürlich die Frage stellen können, reicht das nicht? Jetzt sind wir seit 100 Jahren in Indien. Reicht es denn nicht, wenn wir in Indien sind? Mensch, da leben 1,4 Milliarden Menschen. In wenigen Jahren, wenn es nicht bereits so ist, mehr Leute in Indien als in China. Wozu dann überhaupt noch in andere Länder? Eigentlich haben wir genügend Arbeit dort in Indien unter den 1,4 Milliarden Menschen und genügend Kopfweh noch dazu. Da brauchen wir doch nicht noch mehr. Aber wisst ihr was, heute, nach diesen relativ wenigen Jahren, haben wir in Bangladesch über 3000 Gemeinden. Im letzten Jahr allein sind über 11.000 neue Menschen dazugekommen, haben 120.000 Mitglieder. Und diese Mitglieder sind übrigens nur Leute, die über 18 Jahre alt sind. Denn Bangladesch ist ein islamisches Land. Wir wollen keine Schwierigkeiten mit der Regierung. Deswegen lassen wir Kinder und Jugendliche bis 18 nicht als Mitglieder zu. Und ich kann euch sagen, wenn ihr in die Gemeinden reingeht, es sind fast mehr Leute jüngeren Alters, verständlich, weil in den Ländern sowieso mehr Jüngere leben als Ältere, nicht so wie bei uns. Das bedeutet, dass da riesige Zahlen von Menschen sind. Aber wisst ihr, es gibt etwas, was noch sehr viel wichtiger ist als das. Diese Zahlen sind eigentlich nicht besonders wichtig. Das Wichtigste daran ist, dass die meisten dieser Menschen, ohne dass wir hingegangen wären, in eine christuslose Ewigkeit gegangen wären. Der Paulus, der war super fromm. Deswegen hat er auch so seltsame Sachen am Anfang gemacht. Aber er hat eines kapiert. Er hat kapiert, ohne Jesus sind Menschen für immer verloren. Und deshalb hat er gesagt, ich möchte alles tun, damit wenigstens einige gerettet werden. Und er hat sein ganzes Leben dafür eingesetzt. Ich könnte, weiß ich, wie viele Geschichten davon erzählen, wie gut wir sind, aber das ist nicht der Punkt. Ich kann theologisch erklären oder von der Kirchenordnung oder von sonst irgendetwas, warum wir Mission treiben. Aber letztlich ist all das egal. Letztlich ist nur ein Punkt entscheidend und das ist der, die Menschen sind ohne Jesus Christus ewig verloren. Das ist die treibende Kraft all dieser Arbeit, ist die treibende Kraft dessen, wieso wir hier diese Gemeindearbeit begonnen haben. Deswegen machen wir die verschiedensten Dienste, ob das jetzt Gesprächskreise sind, Kreise für Kinder sind, ob das Freizeiten sind, ob das Einsätze sind, ob wir ein Opfer zusammenlegen, so wie heute, Pastoren ausbilden, all das gehört mit, dazu. Und vielleicht ist der eine oder andere hier, der sich die Frage stellt, wie kann ich denn dabei etwas mitmachen? Das Entscheidende ist, dass es letztlich nicht auf uns ankommt. Wie das Neue Testament das sagt, das Einzige, was wir tun können, ist, wir können säen. Wir können etwas weitergeben davon. Was daraus geschieht, ist Gottes Sache. Gott schenkt das Gedeihen. Gott gibt den Erfolg. Gott gibt, wie das Neue Testament das sagt, eine große Ernte. Und es ist eine wunderbare Sache, das zu sehen. Darum haben die alten Mönche diesen Wahlspruch gehabt, ora et labora. Lateinisch heißt auf Deutsch, bete und arbeite. Sie haben viel gearbeitet und sie haben viel gebetet. Aber in diesem Text, den wir vorher gelesen haben, ist noch ein anderes kleines Wort drin, das vielleicht den wenigsten aufgefallen ist, aber das entscheidend ist. Dieser Text sagt uns nicht nur, Gott kann dich standhaft machen, Gott kann die gute Nachricht allen bringen, sondern es sagt am Schluss auch, Gott kann dich verwandeln. Mancher, der an diesem Text hier gesessen ist und versucht hat, den zu übersetzen in eine andere Sprache, der hat sich vielleicht gedacht, übertreibt der Paulus nicht ein kleines bisschen mit dem, was er hier sagt. Wenn ihr noch eine alte Lutherbibel habt, da ist es nicht so schön umschrieben in den ganzen neuen Übersetzungen, sondern da steht es direkt so drin, wie das im griechischen Neuen Testament steht. Paulus sagt hier nämlich, Gott kann euch standhaft machen, gemäß oder nach meinem Evangelium, nach meinem Evangelium. Ich weiß nicht, wäre es nicht ein bisschen besser, wenn der Paulus nicht so eingebildet wäre. Der sagt doch tatsächlich nach meinem Evangelium, nicht nach der Bibel, nicht nach diesem oder jenem, nicht nach dem, was die anderen Apostel gesagt haben, sondern nach meinem Evangelium. Der Paulus, glaube ich, hat etwas kapiert, was heute sehr viele vergessen haben. Die Leute sind nicht interessiert an dem Evangelium. Die sind nicht interessiert an großen theologischen Aussagen. Die sind nicht daran interessiert, ob wir ein schönes Gemeindehaus oder eine große Kirche oder Kathedrale oder sonst irgendetwas haben. Woran die Leute interessiert sind und was sie wissen wollen, ist, was ist dein Evangelium? Wie sieht deines aus? Bist du nur ein schlaffer Schlauch, rund und ausgeglichen, aber leer? Oder bist du nur eine trübe Tasse, vielversprechend, aber letztlich unappetitlich? Bist du nur, Paulus, das sagt im 1. Korintherbrief, im 13. Kapitel, eine pathetische Pauke? Viel Lärm um nichts. Vielleicht denkst du jetzt, sei ein bisschen vorsichtig, sonst werde ich kein Missionsopfer geben. Ist okay. Aber wisst ihr was, an diesem ersten Ostermorgen, da hingen die Jünger rum wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Sie haben Trübsal geblasen. Sie haben sich erzählt, wie schön das gewesen ist, als Jesus noch da gewesen ist. Aber jetzt war alles vorbei. Und plötzlich steht der Auferstandene unter ihnen und sie werden radikal verändert. Ich hoffe, dass wir und dass die Leute das kapieren. Wir brauchen nicht mehr Geld, obwohl wir bestimmt nichts dagegen haben. Was wir brauchen, was wir wirklich brauchen, sind veränderte Jünger. Leute, die sagen, das ist mein Evangelium. Und denen man das auch wirklich abnimmt, dass es ihr Evangelium ist. Ich bin davon überzeugt, danach suchen die Leute. Nicht nur in Indien oder in Bangladesch oder irgendwo in Afrika, wo die Leute zu Hunderten und Tausenden zu Christus kommen, sondern das gilt auch hier in Europa, auch hier in Deutschland. Das möchten die Leute gerne sehen. Sie möchten eine sehen, die wirklich glaubwürdig ist. Einen, der sagen kann, das ist mein Evangelium, jemand, der die gute Nachricht wirklich auslebt. Das Beste heute Morgen ist, Gott kann dich verwandeln. Vielleicht denkst du jetzt, nachdem ich das gesagt habe, naja, so sehe ich nicht aus. Aber Gott kann dich verwandeln. Das macht der Paulus hier deutlich in diesem Vers. Gott kann. Und wenn wir uns von ihm so anpacken und verändern lassen, dann werden auch automatisch Menschen um uns herum verändert. Dann fangen Leute an, Gott zu loben. Was immer geschieht, ob das nun hart ist oder ob es einfach und schön ist, denkt daran, Gott kann. Gott kann, weil Christus auferstanden ist. Weil er wahrhaftig auferstanden ist. Wollen wir miteinander beten. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir von ganzem Herzen, dass du auferstanden bist und dass du lebst. Danke, dass es nicht einfach eine Botschaft ist, die eben uns auf irgendetwas Hinweis, das vor ein paar tausend Jahren geschehen ist. Herr, wir danken dir dafür, dass das tatsächlich eine radikale Veränderung in dieser Welt bewirkt hat. Ich danke dir dafür, Herr, dass du dadurch auch eine radikale Veränderung in unserem Leben bewirken kannst. Ich danke dir für diesen Ostermorgen, an dem du uns zusprichst, Ich kann dich standhaft machen. Ich kann dich verändern. Ich kann dich zu jemandem machen, der eine lebendige, gute Nachricht ist, sodass Menschen verändert werden. Schenkst du uns das hier in der Gemeinde, schenkst du uns das jedem Einzelnen von uns, damit Menschen dich loben und preisen. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass du auferstanden bist und dass du lebst und dass wir dich loben und preisen können. Amen. Wir wollen